Als ich an der Universität war, arbeitete ich nachts oft im Motel meines Onkels, direkt am Stadtrand von Baton Rouge. Es war eigentlich ein ziemlich guter Job. In den Sommern war ich ohnehin ein Nachtmensch, also konnte ich, anstatt bei meinen Eltern zu Hause zu sitzen, sie zu nerven und mich in den frühen Morgenstunden zu langweilen, Filme schauen, Comics lesen, Essen bestellen und wurde dafür auch noch bezahlt. Ich erinnere mich mit viel Nostalgie an diese Zeit, aber hin und wieder denke ich an eine bestimmte Nacht, in der ich eine der gruseligsten Dinge erlebte, die ich je gesehen oder gehört habe. Vor allem wegen dessen, was es implizieren könnte und der vielen unbeantworteten Fragen, die es mir hinterließ. Alles begann, als der Feueralarm im Motel ausgelöst wurde. Der Alarm alarmierte automatisch die Feuerwehr, also war es offiziell unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass alle Gäste sicher evakuiert wurden. Inoffiziell jedoch, da das Motel die einzige Einnahmequelle meines Onkels war und er schrecklich darin war, seine Versicherungen zu bezahlen, gab es eine ungeschriebene Regel. Wer auch immer Dienst hatte, musste alles tun, um das Feuer zu löschen, bevor das Gebäude vollständig niederbrannte. Also tat ich genau das. Als ich Rauch aus einem der Zimmer aufsteigen sah, rannte ich mit einem Feuerlöscher dorthin, trat die Tür ein und war erleichtert, dass das Feuer klein und in der Mitte des Zimmers war. Ich benutzte den Feuerlöscher und innerhalb von Sekunden war das Feuer gelöscht. Ich fühlte mich wie ein Held. Offensichtlich schenkte ich dem, was sonst noch im Zimmer war, nicht viel Aufmerksamkeit. Und die Tatsache, dass niemand darin war, überraschte mich nicht, da ich davon ausging, dass sie wie alle anderen evakuiert hatten. Mein Onkel war bereits über den Brand informiert worden und rief ständig im Motel an. Ich fühlte mich wie ein Held, als ich ihm sagte, dass ich im Grunde seine Existenz gerettet hatte, indem ich das Feuer gelöscht hatte, bevor es sich ausbreiten konnte. Dann bat er mich, die Schäden zu überprüfen, bevor die Feuerwehr eintraf, was eine Weile dauern würde. Deshalb bat er mich immer, den Feuerlöscher bereitzuhalten, falls es zu einem Brand kam. Ich tat, was er sagte, kehrte ins Zimmer zurück und beruhigte die Gäste, die sich auf dem Parkplatz versammelt hatten, indem ich ihnen versicherte, dass alles unter Kontrolle sei. Aber als ich zurück ins Zimmer ging, bemerkte ich, dass das Feuer in einem der kleinen Metallmülleimer entfacht worden war, die in jedem Zimmer standen. Jemand hatte den Mülleimer mit wer weiß was gefüllt, ihn in die Mitte des Zimmers gestellt und dann angezündet, bevor er floh. Während ich mich fragte, warum jemand so etwas tun würde, bemerkte ich, dass mehrere Dinge im Zimmer verteilt waren. Kinderkleidung und darunter, was wie Kinderzeichnungen aussah. Als ich mir die Zeichnungen genauer ansah, wurde mir klar, dass nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Polizei kommen sollte. Die Zeichnungen zeigten Kinder in Käfigen. Traurige Kinder, die unter wütenden großen Erwachsenen weinten, und eine andere, die ein Kind zeigte, das über einem toten Kind weinte, während die erwachsenen Figuren lachten. Sie waren so schrecklich, dass ich trotz der Hitze und des Rauches, der noch im Zimmer hing, ein Schaudern über den Rücken spürte. Ich rief sofort die Polizei und überprüfte, wer in dem Zimmer registriert war und, noch wichtiger, ob auch Kinder registriert waren. Es gab nur einen Namen. Cameron O'Dell. Was machte ein Mann allein mit so viel Kinderkleidung? Die Zeichnungen waren schrecklich, aber es war nicht unmöglich, dass ein Erwachsener sie angefertigt hatte. Die Kleidung jedoch war eine andere Geschichte. Kurz nachdem die Feuerwehr eingetroffen war und das Zimmer überprüft hatte, um sicherzustellen, dass es für die Rückkehr der Gäste sicher war, fragte ich die Gruppe auf dem Parkplatz, ob sich jemand namens Cameron O'Dell unter ihnen befand. Niemand antwortete oder meldete sich, und niemand mit diesem Namen buchte später ein anderes Zimmer, nachdem sich alles beruhigt hatte. Ich vermute, dass derjenige, der sich so nannte, nach dem Brand geflohen war. Die Polizei traf kurz nach der Feuerwehr ein, und ich zeigte ihnen die Kleidung und die Zeichnungen, die ich gefunden hatte, zusammen mit der Registrierung unter dem Namen O'Dell. Offiziell konzentrierte sich ihre Untersuchung auf einen möglichen Brandstiftung. Aber die Beamten sagten mir, dass sie auch die Kleidung und die Zeichnungen untersuchen würden. Falls sie den Typen, der versucht hatte, das Zimmer in Brand zu setzen, jemals schnappen würden, würden sie mich informieren. Das war im Grunde das Letzte, was ich in den ersten Wochen hörte. Ich fragte meinen Onkel weiterhin, ob sie den Brandstifter gefasst hätten, aber die Antwort war immer dieselbe. Nein. Ich versuchte, ihm von der Kinderkleidung und den Zeichnungen zu erzählen, aber das Einzige, was ihn interessierte, war, dass die Schäden im Zimmer minimal waren. Außerdem war ich sein Held, weil ich das Feuer gelöscht hatte. Also bekam ich jedes Mal, wenn das Thema aufkam, nur Schulterklopfen und Kommentare wie »Das ist mein Junge«. Es war schwer, mehr Details zu erfahren. Wie ich bereits sagte, bleiben mir vor allem unbeantwortete Fragen und viele halbgare Theorien darüber, was dieser Typ vorhatte. Aber eine Frage beschäftigt mich besonders. Was, wenn er mehrere Kinder irgendwo eingesperrt hatte? Was, wenn er Kinderhandel betrieb und versuchte, die Beweise zu beseitigen? Obwohl, wenn das der Fall war, er es auf eine wirklich dumme Weise tat. Aber was, wenn er selbst eines der missbrauchten Kinder war und versuchte, darauf aufmerksam zu machen? Was, wenn er versucht hatte, dass die Leute ihm zuhörten? Immer und immer wieder. Offensichtlich gibt es hier viel zu entwirren, und dies wirft mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich sonst über eine so gruselige Situation denken soll. Ich habe das Gefühl, dass eine dunkle Geschichte dahinter steckt. Aber im Moment weiß ich nicht, welche es ist. Vielleicht mit der Zeit, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werde ich herausfinden, wie entscheidend der Brand im Motel war. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bleibt es ein Rätsel wie so viele andere Dinge im Leben. In den 1990ern arbeitete ich als Zimmermädchen in einem luxuriösen Motel in Washington, D.C. Mein Name ist Seal und ich bin eine Flüchtlingin aus Vietnam. Obwohl ich nicht viel Englisch sprach, war ich eine der fleißigsten Angestellten. Alle mochten mich, weil ich freundlich war und stolz auf meine Arbeit war. Das Personal des Motels vertraute mir. Und sogar die Gäste hinterließen kleine Notizen, in denen sie sich dafür bedankten, dass ich ihre Zimmer so sauber hielt. Ich arbeitete lange Stunden und beschwerte mich selten, da ich wusste, dass es besser war als das, was ich in meiner Heimat zurückgelassen hatte. Eines Tages checkte ein mysteriöser Gast im Motel ein. Er nannte sich Mr. M. und belegte die teuerste Suite im obersten Stockwerk. Die Suite war riesig, mit einem Blick über die ganze Stadt, und nur die reichsten Leute übernachteten dort. Mir wurde die Aufgabe zugeteilt, die Suite zu reinigen, aber ich stellte schnell fest, dass Mr. M. nicht wollte, dass jemand sein Zimmer betrat. Jedes Mal, wenn ich an der Tür klopfte, sagte er mir freundlich, dass es nicht nötig sei. Er schien nett zu sein, lächelte immer und grüßte das Personal herzlich. Aber irgendetwas an ihm beunruhigte mich. Er blieb über einen Monat lang, und in dieser Zeit betrat niemand außer Herren. M., diese Suite. Das Bitte-nicht-stören-Schild hing an der Tür wie eine Warnung, und ich bestand nie darauf, hineinzugehen. Dann, eines Tages, verschwand Herr M. Das Schild wurde entfernt, und es gab keine Spur von ihm im Motel. Wir nahmen an, dass er frühmorgens leise gegangen war, ohne Hilfe zu benötigen. Aber als die Rezeption die Aufzeichnungen überprüfte, gab es nichts. Niemand erinnerte sich an seine Abreise, und sein Name stand nicht auf der Liste der Checkouts. Es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst, ohne eine Spur zu hinterlassen. Der Manager des Motels war verwirrt, aber da Mr. M. im Voraus mit einer Kreditkarte bezahlt hatte, machte niemand ein großes Aufheben. Man bat mich, die Suite zu reinigen. Ich zögerte einen Moment, bevor ich die Tür öffnete. Etwas in mir sagte, ich solle zurückweichen. Aber ich war eine Profi und hatte einen Job zu erledigen. Sobald ich eintrat, schlug mir ein schrecklicher Geruch entgegen. Er war dick und faulig, als ob etwas gestorben wäre. Ich hielt mir die Nase zu, mit tränenden Augen, während ich den Raum betrachtete. Es war ein einziges Chaos. Die einst luxuriöse Suite war völlig verwüstet, als hätte eine wilde Party stattgefunden. Die Möbel waren umgestürzt, leere Flaschen bedeckten den Boden und das Bett war ungemacht, mit verdrehten und fleckigen Laken. Doch das Schlimmste war der Geruch, der aus dem Schrank zu kommen schien, dessen Tür einen Spalt offen stand. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich mich näherte. Jeder Schritt war von Angst erfüllt. Der Schrank war dunkel und der Geruch wurde stärker, als ich die Tür öffnete. Drinnen, Zwischen verstreuter Kleidung und Schuhen lag ein Kartonschachtel. Sie schien fehl am Platz, als hätte man sie dort vergessen. Meine Hände zitterten, als ich danach griff, wissend, dass das, was darin war, etwas sein würde, das ich nie vergessen könnte. Die Schachtel war leicht, aber der Geruch war unerträglich. Ich hob den Deckel und schrie sofort auf, ließ sie fallen und trat zurück. In der Schachtel befand sich ein großer Haarbüschel, verfilzt und schmutzig, mit Strähnen, die in getrocknetem Blut getränkt waren. Der Anblick davon machte mich schwindelig und ich konnte nicht klar denken. Ich musste raus, ich musste von diesem schrecklichen Ort weg. Mein Herz schlug heftig, als ich zur Tür rannte, aber meine Beine fühlten sich schwach an, als könnten sie jeden Moment nachgeben. Ich erreichte den Aufzug. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum den Knopf drücken konnte. Als sich die Türen schlossen, lehnte ich mich gegen die Wand und versuchte zu Atem zu kommen. Aber der Geruch blieb und das Bild des blutigen Haares war in meinem Gedächtnis eingebrannt. Ich konnte ihm nicht entkommen. Es war zu viel. Ich fiel in Ohnmacht, bevor der Aufzug die Lobby erreichte. Als ich aufwachte, war ich von Menschen umgeben. Motelpersonal, Sanitäter und die Polizei. Das Motel war zu einem Tatort geworden, mit Beamten, die die Suite durchsuchten, Fotos machten und Beweise sammelten. Die Polizei verhörte mich, aber ich war zu verstört, um viel zu sagen. Sie sagten mir, dass Herr M. eine falsche Identität und eine gestohlene Kreditkarte verwendet hatte, um sich einzuchecken. Das Opfer wurde als eine Perückenmacherin identifiziert, die seit Wochen vermisst wurde. Das Haar in der Schachtel war ihres, ein makabrer Teil eines größeren und dunkleren Rätsels. Ich kehrte nie wieder in dieses Motel zurück. Ich kündigte meinen Job an diesem Tag, unfähig, den Schrecken zu ertragen, den ich entdeckt hatte. Die Erfahrung hinterließ eine tiefe Narbe in mir, eine, die ich für den Rest meines Lebens trug. Ich vergaß nie den Schrecken dieses Tages, den Geruch, den Anblick dieser Schachtel. Er verfolgte mich in meinen Träumen, und egal wie viel Zeit verging, ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ich nur knapp etwas Schlimmerem entkommen war, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Alles begann, als ich durch lautes Klopfen an der Tür meiner Wohnung aufwachte. Das war der erste Schock in dieser Nacht. Mein Herz schlug heftig, als ich den Baseballschläger unter meinem Bett griff und zur Tür ging. Als erstes schaute ich durch den Türspion, um sicherzugehen, dass niemand Verdächtiges dort war, aber ich sah eine meiner Nachbarinnen. Sie sah völlig verstört aus, war mit Blut bedeckt und ihr Gesicht war völlig entstellt. Ich öffnete die Tür und sie stürmte herein, sagte sofort: »Du musst mich hier rausbringen. Mein Freund versucht, mich umzubringen.« Ich begann, sie zu fragen, was passiert war, aber sie antwortete nur: »Es ist keine Zeit. Bitte bring mich hier weg. Ich schwöre bei Gott, er wird dich auch töten, weil du mir hilfst.« Dieser Satz versetzte mich in totale Panik. Denn wenn ein Typ dazu in der Lage war, seine Freundin so zu verprügeln, zweifelte ich nicht daran, dass er auch mich umbringen würde. Ich schnappte mir die Autoschlüssel, rannte die Treppe hinunter, die Frau dicht hinter mir, sprang ins Auto und raste in die Nacht. Ich fragte sie, ob sie irgendwo hin wollte, wo ich sie hinbringen könnte, wie zu einem Freund oder Verwandten, aber sie sagte nein und dass das Beste wäre, zu einem Motel zu fahren, damit sie von dort aus die Polizei rufen könnte. Also tat ich genau das. Ich fuhr zu einem Motel und mietete ein Zimmer. Der Angestellte im Motel schien genauso besorgt wie ich, aber es reichte ihm zu erklären, dass ihr Freund versucht hatte, sie umzubringen, damit er uns durchließ. Die Frau, deren Namen ich zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, ich wusste nur, dass sie meine Nachbarin war, sagte, sie würde ins Zimmer gehen und die Polizei rufen. Dann bat sie mich, etwas Eis aus dem Automaten zu holen, um die Schwellung in ihrem Gesicht zu behandeln. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, sagte sie mir, die Polizei würde so schnell wie möglich eintreffen. Sie nahm das Eis, legte es auf ihr Gesicht und brach dann in Tränen aus. Ich tat alles, um sie zu beruhigen, und sagte ihr, dass sie in Sicherheit sei. Als sie sich endlich beruhigt hatte, fragte ich sie, was wirklich in ihrer Wohnung passiert war. Sie erzählte mir, dass ihr Freund gewalttätig sei und sie schon seit einiger Zeit geplant hatte, ihn zu verlassen. Aber in dieser Nacht hatte sie endlich den Mut gefunden, es ihm zu sagen. Sie sagte, er sei in ihr Zimmer gekommen und habe sie dabei erwischt, wie sie einen Koffer packte, und kurz darauf sei alles außer Kontrolle geraten. Sie begann, etwas Alkohol aus der Minibar zu trinken und versprach mir, das später zu bezahlen, sobald alles vorbei sei. Ich hatte keinen Grund, ihr in diesem Moment zu misstrauen. Ich hatte das Gefühl, dass wir bereits eine Art Vertrauensbindung aufgebaut hatten. Ich selbst trank jedoch nichts, weil ich dachte, ich müsse bald zurück in die Wohnung. Ich fragte sie, ob es in Ordnung wäre, allein auf die Polizei zu warten, aber sie bat mich zu bleiben, um sie zu beschützen. Sie erwähnte sogar, dass ihr Freund, wenn er das Blut an meiner Wohnungstür finden würde, das sie angeblich beim Klopfen hinterlassen hatte, wissen würde, dass sie dort gewesen war und versuchen könnte, mich anzugreifen oder Schlimmeres. Es verging etwa eine Stunde und die Polizei war immer noch nicht eingetroffen. Die Motelzimmer waren hufeisenförmig angeordnet, also hätten wir gesehen, wenn sie auf den Parkplatz gefahren wären. Ich bat sie erneut anzurufen, um herauszufinden, was los war, da es sich um einen Notfall handelte. Ihre Antwort war jedoch ausweichend. »Ich bin sicher, Sie werden bald da sein.« Ich fand es seltsam, dass sie so ruhig war, schob es aber auf den Alkohol, den sie getrunken hatte. Dann begann ich, Ungereimtheiten zu bemerken. Die Menge an Blut auf ihrem Nachthemd war zu viel für die Wunden, die sie hatte. Ein Schnitt über dem Auge und eine gespaltene Lippe. Ich fragte sie, ob sie andere Verletzungen hatte, wie eine Bauchwunde, aber sie bestand darauf, dass das ganze Blut von ihrer Lippe und ihrem Auge stammte. Ich begann zu ahnen, dass etwas nicht stimmte. Ich beschloss, selbst die Polizei zu rufen. Ich holte mein Handy heraus, um den Anruf zu tätigen, aber sie hielt mich auf und fragte, »Was machst du da?« Ich sagte ihr, dass ich die Polizei rufen würde, und sie antwortete, »Tu das nicht!« Ihr Tonfall und ihre Haltung änderten sich komplett. Als ich erneut 911 wählte, blickte ich auf und sah, dass sie ein Messer in der Hand hielt. Sie befahl mir, aufzulegen, und ich tat es. Noch nie zuvor war ich mit einem Messer bedroht worden, und es war eine erschreckende Erfahrung. Nicht nur wegen der Waffe, sondern wegen des Gefühls, dass etwas nicht stimmte. Ich versteckte mich nicht vor der Bedrohung. Ich war mit der Bedrohung zusammen. Ich flehte sie an, mir nichts anzutun. Und zu meiner Erleichterung sagte sie, sie würde es nicht tun, solange ich sie zur kanadischen Grenze bringen würde. Da wir in Detroit waren, war die Grenze nicht weit entfernt. Aber ich wollte mich nicht in Schwierigkeiten bringen, indem ich ihr half. Ich wusste, ich musste mir etwas einfallen lassen, um das zu verhindern. Ich sagte ihr, ich würde sie bringen, aber ich müsste vorher etwas essen. Ich spielte mit dem Gedanken, irgendwo anzuhalten, aber sie bestand darauf, dass wir Essen über einen 24-Stunden-Lieferservice bestellen würden. Glücklicherweise konnte ich über DoorDash Essen bestellen und eine Notiz hinzufügen, in der ich darum bat, die Polizei zum Motel zu rufen. Mein Plan hing davon ab, dass zu dieser späten Stunde ein Fahrer verfügbar war, und zum Glück war einer da. Die Polizisten kamen ohne Blaulicht oder Sirenen und parkten nicht auf dem Parkplatz. Sie klopften an die Tür, als wären sie Lieferanten, und als sie öffnete, nahmen sie sie sofort fest. Sie hatten eine Waffe und einen Taser bereit, bevor sie reagieren konnte. Es stellte sich heraus, dass sie nach ihr suchten, weil sie die gewalttätige Partnerin war, die ihren Freund fast zu Tode gestochen hatte, bevor sie jemanden, nämlich mich, fand, der sie zur Grenze bringen sollte. Als ich zu meinem Apartmentgebäude zurückkehrte, war der Ort voller Polizisten und forensischer Teams. Überall im Flur war Blut. Die Polizisten kamen am nächsten Morgen in meine Wohnung, um meine Aussage aufzunehmen und mir zu erzählen, was passiert war. Es war die erschreckendste und surrealste Erfahrung meines Lebens. Und was mich am meisten schockiert ist, wie leicht es war, ihre Geschichte anfangs zu glauben zu denken, dass ich jemandem half, dem ich vertrauen konnte, als ich in Wirklichkeit nur einen falschen Schritt davon entfernt war, nicht mehr hier zu sein, um dir das zu erzählen. Wurde dir jemals eine Waffe an den Kopf gehalten? Mir schon. Und ich kann es nicht empfehlen, aber ich werde sagen, es ist eine leicht psychedelische Erfahrung in den Momenten danach. Ich sah, wie mein potenzieller Mörder die Waffe aus seinem Gürtel zog, sie in Position brachte und dann den Lauf direkt auf mein Gesicht richtete. Es war, als könnte ich die Luft riechen und den Gaumen meines Mundes schmecken, als er sprach. Ich hatte noch nie in meinem Leben jemanden so intensiv gehört. Als er mir eine Frage stellte, musste ich all meine physische und mentale Kraft aufwenden, um eine Lüge zu erzählen. Es war wie dieser goldene Moment in Wonder Woman, wenn man nur auf die Waffe starrt und ich fast ein Aneurysma bekam, um nicht die Wahrheit zu sagen. Nun, da ich euch einen Vorgeschmack auf diese Geschichte gegeben habe, nehme ich an, dass viele von euch sich fragen, wie bin ich dazu gekommen, dass mir eine Waffe ins Gesicht gehalten wurde. Nun, es stellte sich heraus, dass ich die Nachtschicht in einem heruntergekommenen Motel direkt außerhalb von Winnington, Illinois arbeitete. Meine beiden besten Freunde hatten im Vorjahr Tickets für La Paloa bekommen, während ich, zu arm, um mir sogar eine Busfahrkarte leisten zu können, das Wochenende damit verbrachte, Bewerbungen abzugeben und zu schwören, nie wieder so etwas zu verpassen. Eine lange und erschöpfende Jobsuche endete damit, dass ich eine Nachtschicht im Motel bekam. Etwa 7,5 Monate lang arbeitete ich von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens, 5 Nächte die Woche. Es war definitiv nicht der schlimmste Job, den ich je hatte, aber er hatte 2 Modi, totale Langeweile oder seltsame und verrückte Dinge, die ich mir nie im Leben hätte vorstellen können. Einmal sah ich einen Typen mitten in der Nacht nackt über den Parkplatz laufen und ruhig pinkeln, als wäre nichts. Es dauerte eine gute Minute, bis ich merkte, dass er im Schlaf ging, oder vielleicht schlimmer. Ein anderes Mal sah ich 2 Drag Queens, die kurz davor waren, sich zu prügeln. Eine von ihnen ließ ihre riesige Handtasche fallen und stürzte sich auf ihre Begleiterin, wobei sie über den Boden rollten. Plötzlich kam ein kleiner Hund aus der Handtasche und rannte in die Dunkelheit, die ganze Zeit bellend. Die beiden Drag Queens vergaßen sofort, worum sie sich stritten, und rannten hinter ihrem Hund her und riefen: »Pickel, komm zurück!« Und ich sah sie nie wieder. Jedenfalls, wie gesagt, das war vielleicht 10 der Arbeit, und die anderen 90 bestanden aus unbeschreiblicher Langeweile, die die Menschheit noch nie erlebt hatte. Im Herbst und Winter 2006 bis 2007 las ich in diesen 6 Monaten mehr Bücher als in meiner gesamten Schulzeit. Ich las in dieser Nacht ein Buch, als mir die Waffe an den Kopf gehalten wurde. Es war etwa 1/2 Stunde nach Mitternacht, als ich hörte, wie sich die Tür zum Empfangsbereich öffnete. Ich legte mein Buch beiseite, sah auf und sah diesen Typen auf meinen Schreibtisch zukommen. Er war ein normaler Typ, aber er hatte ein sehr seltsames Lächeln im Gesicht, als würde er es erzwingen. Statt freundlich zu wirken, wirkte er äußerst bedrohlich. Außerdem half seine hektische Atmung nicht gerade. Er kam direkt auf mich zu und fragte mich mit diesem seltsamen Lächeln, ob ein Paar vor 1 paar Stunden eingecheckt hatte. Dann beschrieb er das Paar im Detail und verlor sein Lächeln völlig, als ich ihm sagte, dass ich solche Informationen nicht preisgeben könne. Es war nicht ganz wahr. Es war mir nicht verboten, Informationen weiterzugeben. Ich mochte einfach die Vibes nicht, die der Typ mir gab. Ich sagte ihm, dass ich es nicht tun würde. Dann fing er an, mir zu sagen, dass es ein Notfall sei, dass er mit diesen Leuten sprechen müsse und dass er sie nicht telefonisch erreichen könne. Also sei er den ganzen Weg hierher gefahren. Ich gab ihm eine offizielle Antwort mit einer echten Entschuldigung, denn er hatte tatsächlich recht. Ein Paar hatte sich vor 1 paar Stunden eingecheckt und passte zu der Beschreibung, die er mir gegeben hatte. Ich hatte noch nicht nachgedacht, aber ich war besorgt genug, um ihm nicht die Wahrheit zu sagen. Dann fragte er mich noch einmal und sagte, dass er mich freundlich darum bitten würde. Als ich wieder ablehnte, zog er die Waffe. Ich wusste, dass wenn ich ihm das Zimmer sagte, in dem das Paar war, er hineingehen und beide wahrscheinlich töten würde. Ich musste lügen, aber wenn ich ihm die Nummer eines belegten Zimmers gab und er anfing, durch das Fenster zu schießen, ohne zu unterscheiden, hätte ich sein Blut für immer an meinen Händen. Während der Typ buchstäblich von 10 herunterzählte und drohte, mir den Kopf abzuschießen, wenn ich ihm nicht sagte, in welchem Zimmer seine Frau war, musste ich versuchen, mich zu erinnern, welche Zimmer leer waren. Alles, während ich einen starken Drang verspürte, einfach die Wahrheit zu sagen, um meinen Hintern und den von jedem, der nicht in das involviert war, was ich als einen explosiven Fall von ehelicher Untreue annahm, zu retten. Natürlich dachte ich darüber nach, zweifelte an mir selbst, dachte, dass ich zu 99 sicher war, dass Zimmer 17 leer war. Aber wenn ich falsch lag, war ich tot. Und gerade als er bei 3 in seinem langsamen Exekutions- oder Zählstil ankam, entschied ich mich. Ich sagte ihm, dass Zimmer 17 leer sei. Bitte töte mich nicht. Sein Lächeln kehrte diesmal echt zurück und er sagte mir, dass er, sobald er den Empfangsbereich verlassen hatte, ins Hinterbüro rennen, die Tür schließen und die Polizei rufen würde. Es gab kleine Monitore, die den Parkplatz und die Zimmertüren überwachten, also konnte ich, während ich 911 anrief, sehen, was der Typ tat. Er ging direkt zu Zimmer 17 und begann an die Tür zu klopfen und zu schreien. Ich betete, dass das Licht nicht angehen würde, denn die erste Person, die die Tür öffnete, würde wahrscheinlich einen Schuss abbekommen. Aber es ging nicht an und niemand öffnete die Tür, denn irgendwie hatte ich es geschafft, ein leeres Zimmer zu wählen. Und das gab uns allen etwas Zeit. Zumindest dachte ich, dass es uns Zeit gab, aber in Wirklichkeit gab es uns nur etwa 10 Sekunden. Als der Mann mit dem scharfen Lächeln merkte, dass niemand in Zimmer 17 war, begann er auf dem Parkplatz hin und her zu laufen, und ich konnte nicht genau hören, was er sagte, aber aus dem Büro konnte ich ihn schreien und toben hören. Dann, boom, er schoss einen Schuss in die Luft, vielleicht um einen Talentpunkt zu machen oder so, aber das war es, was meinen Chef weckte. Er war der schwerste Schläfer, den ich je in meinem Leben gekannt hatte. Erinnerst du dich an den Streit zwischen den Drag Queens und dem Hund, den ich erwähnt habe? Er schlief die ganze Situation durch. Ich dachte, er würde in Unterwäsche aufwachen, mit weißem Haar, das ihm zu Berge stand, und irgendetwas schreien, aber er tat es nicht. Er schlief tief und fest. Als ich jedoch den Schuss hörte, gab es Bewegung im Zimmer oben, dem Zimmer, in dem mein Chef schlief. Ich hörte seine Schritte, die sich von seinem Bett zur Tür bewegten, die zum Parkplatz führte, und ich war mir fast 100 sicher, dass ich gleich erschossen werden würde. Es geschah auch, dass der Typ zurück zum Empfangsbereich ging, was mich natürlich sehr erschreckte, denn ich dachte, er wolle zurückkommen und mich dafür bestrafen, dass ich ihn angelogen hatte. Ich war im Büro eingesperrt und die Tür war sehr dünn. Es gab nur ein kleines Zimmer, in dem ich entkommen konnte, wenn ich genug kletterte. Und das war es, was ich tat, als ich den zweiten lauten Knall hörte. Dieses Mal wurde das Geräusch von einer anderen Art von Schrei vom Parkplatz begleitet. Es war definitiv derselbe Typ, der mir die Waffe an den Kopf gehalten hatte, aber er schrie nicht vor Wut. Er schrie, als hätte er große Schmerzen. Mein Chef war aus seinem Zimmer oben gekommen, hatte den Typen gesehen, der mit der Waffe in der Hand auf das Büro zuging, und zuerst geschossen. Das Problem war, dass seine Waffe keine Pistole war, sondern eine 12mm Doppelflinte, und die Kugeln waren mit grobem Salz gefüllt. Der Typ schrie immer noch vor Schmerz, als er gefesselt wurde, und als das medizinische Team eintraf, war er bereits ein blutiges, stöhnendes Wrack. Als sie ihn in den Krankenwagen luden, hatte mein Chef ihn praktisch aus nächster Nähe erschossen und Dutzende von scharfen Salzkristallen direkt in sein Gesicht geschleudert. Ich denke, aus der Entfernung hätten die Schüsse wahrscheinlich nichts weiter getan, als ihn zu erschrecken, aber aus nächster Nähe, sagen wir. Ich wäre überrascht, wenn er sein gesamtes Sehvermögen nach dem angerichteten Schaden zurückbekäme. Später, nachdem ich meinen Chef gefragt hatte, warum er grobes Salz verwendet hatte, merkte ich in den Sekunden nach dieser Frage, wie dumm sie gewesen war. »Es wird einen Mann nicht töten«, sagte er, »aber es tut weh.« Und er hatte recht. Die Art, wie der Typ schrie, die Qual, die ihn langsam zu einem völligen Wrack machte, ich möchte nie wieder so einen Schmerz in meinem Leben fühlen. Ich arbeitete noch ein paar Monate in diesem Motel und fand dann einen Job, der mich nicht wie einen Vampir fühlen ließ. Es war schön, den Tag zurückzubekommen. Aber ich werde dir eines sagen. Ich habe mich nie so sicher gefühlt wie hinter dem Empfangstresen. Nicht mit dem pummeligen Clint Eastwood, der im Zimmer oben schlief. Ich arbeitete noch ein paar Monate in diesem Motel und fand dann einen Job, der mich nicht wie einen Vampir fühlen ließ. Es war schön, den Tag zurückzubekommen. Aber ich werde dir eines sagen. Ich habe mich nie so sicher gefühlt wie hinter dem Empfangstresen. Nicht mit dem pummeligen Clint Eastwood, der im Zimmer oben schlief. Der Tag, an dem ich vor meinem gewalttätigen Ex-Freund floh, endete in einem kleinen Motel im Cooper County, Missouri. Ich hatte mich schon eine ganze Weile darauf vorbereitet, Pläne geschmiedet und hier und da ein paar Dollar gespart. Dann, an einem Tag, an dem ich genug Geld beisammen hatte und wusste, dass er den ganzen Tag weg sein würde, packte ich meine Sachen, nahm ein Taxi zu einer Autovermietung und verließ St. Louis. Ich hatte den Punkt erreicht, an dem ich nicht nur dachte, dass er mich eines Tages umbringen könnte, sondern ich glaubte wirklich, dass er sich darauf vorbereitete. Er sagte alle möglichen Dinge, aber im Grunde wusste ich, dass er mich hasste. Fast alles, was er tat, selbst Dinge, die oberflächlich freundlich schienen, waren nur Wege, um mich herabzusetzen und zu kontrollieren. Aber gleichzeitig wusste ich, dass er mich niemals ganz gehen lassen würde. Er war eifersüchtig auf fast alles, zweifellos der bitterste Mann, den ich je kennengelernt hatte. Eines Tages, nachdem er meinen Kopf gegen den Kühlschrank geschlagen hatte, beschloss ich, dass es genug war. Ich rief meine Mutter an, flehte sie an, mich bei sich wohnen zu lassen, und trotz der Jahre, in denen ich alles getan hatte, um sie auf Abstand zu halten, sagte sie ja. Danach musste ich nur noch auf den richtigen Tag warten und dann auf Wiedersehen. Ich war auf dem Weg. Ich weinte fast die ganze Fahrt lang und nachdem ich in der Nacht zuvor nicht geschlafen hatte, glaube ich, dass ich etwa 3 bis 4 Stunden fuhr, bevor ich zu erschöpft war, um weiterzufahren. Das Letzte, was ich wollte, war einen Unfall zu haben und im Krankenhaus zu landen, statt bei meiner Mutter. Denn wenn das passierte, wäre mein Ex der Erste, der davon erfahren würde. Ich hielt im ersten Motel an, das ich sah, parkte das Auto, mietete ein Zimmer und nahm eine lange, heiße Dusche, um den nervösen Schweiß abzuwaschen, der meine Kleidung durchnässt hatte. Ich wünschte, ich würde scherzen, aber es war wirklich widerlich. Nach der Dusche war ich immer noch etwas aufgewühlt, also packte ich ein paar Sachen aus, wie mein Handy-Ladegerät und eine Packung Aspirin. Als ich eine der Seitentaschen meines Koffers durchsuchte, spürte ich etwas, das ich nicht erkannte. Zuerst dachte ich, es könnte einer der Nüchternheitschips meines Ex sein, ein Versuch, den er lange vor meinem Fluchtversuch aufgegeben hatte. Aber als ich es herauszog und erkannte, was es war, hätte ich es fast vor Angst fallen lassen. Es war ein AirTag, eines dieser kleinen Geräte, die dir helfen, verlorene Schlüssel oder eine Brieftasche zu finden. Mein Ex hatte ihn in meinem Gepäck versteckt. Ich warf alle meine Sachen zurück in den Koffer, zog mich an, während meine Haare noch nass waren, und rannte zum Mietwagen, wobei ich den AirTag auf dem Nachttisch liegen ließ. Es vergingen nur ein paar Minuten, und ich weiß das, weil mein Ex kurz nachdem ich wieder auf der Straße war, mein Telefon mit Anrufen und Nachrichten bombardierte. Es sind Dinge, die ich nicht wiederholen möchte, aber du kannst wetten, dass es einige der widerlichsten Worte waren, die ich je gehört, gesagt oder geschrieben gesehen habe, und noch dazu an mich gerichtet. Sie waren hektisch, aber es gab einen gemeinsamen Faden in allen. Wenn er mich fände, würde er mich umbringen, und er war sich sicher. Er wusste, wo ich war, und er kam, um mich zu holen. Es gab nur ein Problem. Ich war nicht mehr in diesem Motel, oder? Siehst du, eine der hinterhältigsten Arten, wie mein Ex Kontrolle ausübte, war, indem er mich davon überzeugte, dass ich meinen Führerschein verlängern müsste, wenn ich irgendwo hin wollte. Er fuhr mich, oder ich konnte in den seltenen Fällen, in denen ich ohne ihn ausging, ein Uber nehmen. Lange Zeit war das meine Situation. Ich hatte keine Freiheit, kein Selbstwertgefühl und keine Ahnung, wie ich aus dem tiefen Loch, in das ich geraten war, herauskommen sollte. Mein Ex nahm an, dass ich ein Uber oder eine Mitfahrgelegenheit zum Motel genommen haben musste, aber er bedachte nicht, dass ich bereits einen entscheidenden Teil meines Fluchtplans umgesetzt hatte, als es um die Verlängerung meines Führerscheins ging. Er dachte, es gäbe keine Möglichkeit, dass ich das tun könnte, ohne dass er es wusste, da der gesamte Papierkram und der Führerschein selbst in der Wohnung zugestellt würden. Aber da ich gezwungen war, Teilzeit zu arbeiten, um bei den Ausgaben zu helfen, danke Gott für die steigenden Benzin- und Lebensmittelpreise, nehme ich an, konnte ich die gesamte Dokumentation an meinen Arbeitsplatz schicken lassen. Das Teilzeiteinkommen bedeutete auch, dass ich die Gebühren selbst bezahlen konnte, was bedeutete, dass ich meinen Ex nicht alarmieren würde, indem ich ihn um Geld bat. Die Regel war, dass ich jederzeit um Geld bitten konnte. Aber die Höhe hing ganz davon ab, wie viel er dachte, dass ich brauchte. Als die Preise stiegen, war es für ihn wie ein notwendiges Übel, dass ich mein eigenes Geld hatte. Er mochte es nicht, aber er konnte nicht alles für mich bezahlen, also musste es so sein. Und bevor einer von euch denkt, ich sei undankbar gewesen, versichere ich euch, dass seine falsche Großzügigkeit nur ein weiterer Versuch war, Kontrolle auszuüben. Aber mit dem Geld, um die Gebühren zu bezahlen, sowie für andere Dinge, die ich unterwegs brauchte, das Geld für das Motel war eine davon, war ich bereit zu gehen. Also ging ich, um ein Auto zu mieten. In den Augen meines Ex gab es nichts, was ich tun konnte, außer darauf zu warten, dass ein Uber vor ihm eintraf oder aufs Land zu fliehen, was eine sehr schlechte Option war, da es mitten im Januar war. Er dachte, er hätte mich in der Zange und war so begeistert von der Idee, dass es in seinen Nachrichten deutlich wurde. Ich öffnete sie nicht, während ich fuhr, aber fast alle begannen mit L oder ha 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 ha. Eigentlich war ich froh, in dem Moment beschäftigt zu sein, denn es wäre schwer gewesen, der Versuchung zu widerstehen, ihm eine Nachricht zu schicken wie: Ich bin nicht da, du verdammter Psychopath, aber dein AirTag ist es. Ich weiß, dass es viel besser war, nichts zu sagen, ihn zum Motel kommen zu lassen und feststellen zu lassen, dass seine Stalker-Idee nicht so clever war, wie er dachte. Seit ich aus dieser toxischen Beziehung geflohen bin, geht es mir viel besser. Aber in all dieser Zeit habe ich nie etwas so Beängstigendes erlebt, wie das Herausnehmen eines AirTags und die Erkenntnis, dass ich von einem Mann verfolgt wurde, der mein Blut wollte. Und ehrlich gesagt hoffe ich, niemals wieder so einen Terror zu spüren. Ich bin in meinem erwachsenen Leben dreimal geflogen und nur weil es sich um Urlaube in Europa oder Asien handelte, die Orte umfassten, die ich für unverzichtbar auf meiner Reisezielliste hielt. Und der einzige Grund, warum ich diese Flüge überstehen konnte, war, dass ich vollständig mit Xanax betäubt war. Ich bin auch in ein College gegangen, das mehrere Bundesstaaten von zu Hause entfernt war, genau gesagt 7. Was bedeutete, dass die Reisen nach Hause während der Feiertage manchmal zu echten Marathons wurden. Ich fuhr oft früh nach Vermont und dann 10 Stunden am Stück, was mich normalerweise irgendwo auf dem Land in Virginia brachte. Dann, je nachdem wie müde ich war, suchte ich mir das am wenigsten desaströse Motel aus, das ich finden konnte, vorzugsweise in der Nähe eines Hardys-Restaurants, und ruhte mich dort für die Nacht aus, bevor ich am nächsten Morgen wieder auf die Straße ging. Also, ich war auf dem Heimweg, nachdem ich mein 2. Jahr an der University of Vermont beendet hatte. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits ein bevorzugtes Motel in der Nähe von Hardys, das ich 2-mal zuvor besucht hatte. Ich möchte den Namen des Ortes nicht nennen, aber ich nehme an, dass jemand, der weiß, dass es in der Nähe von Hardys liegt, ihn irgendwann herausfinden wird. Jedenfalls kam ich im Motel an, bezahlte mein Zimmer und ging dann zu Hardys, um spät zu Abend zu essen. Pfannkuchen und French Dip. Danach ging ich zurück ins Zimmer, duschte und sah ein bisschen fern. Bis 23.30 Uhr hielt ich durch, aber schließlich gab ich nach. Ich stand vom Bett auf, ging zu meinen Koffern und wühlte in einer Seitentasche, bis ich ein zerknittertes Päckchen Zigaretten fand. Während dieses 2. Jahres im College schämte ich mich, es zuzugeben, aber ich fing an zu rauchen. Wegen eines meiner Mitbewohner. Es ist eine widerliche Angewohnheit. Und im Nachhinein kann ich nicht glauben, wie dumm ich war, mich darauf einzulassen. Da meine Eltern ausgerastet wären, wenn sie es gewusst hätten, beschloss ich zu versuchen, vor der Rückkehr nach Hause damit aufzuhören, um der Versuchung zu entgehen, den ganzen Sommer über zu rauchen. Es stellte sich heraus, dass ich nicht so gut in diesem Entwöhnungsprozess war. Und als ich mich im Motel eincheckte, hatte ich immer noch schreckliches Verlangen nach Nikotin, kurz bevor ich ins Bett ging. Ich versuchte, der Versuchung zu widerstehen, aber da ich am nächsten Tag eine lange Fahrt vor mir hatte, entschied ich, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für eine schweißnasse, schlaflose Nacht war. Also nahm ich das zerknitterte Päckchen Zigaretten heraus, holte mein Feuerzeug und ging auf den Balkon, um mir einen nächtlichen Kick zu verschaffen. Ich erinnere mich, wie ich dachte, während das süße Nikotin durch meine Adern strömte. Ich werde es bereuen, nicht schon früher damit aufgehört zu haben, oder? Im Nachhinein scheint dieser Gedanke fast prophetisch. Das Motel hatte diese klassische U-Form, mit rechten Winkeln statt Kurven. Mein Zimmer befand sich in einem der Flügel, mit Blick auf den Parkplatz. Es war eine Art Rechteck. Während ich mich auf das Geländer lehnte und rauchte, sah ich ein Auto auf den Parkplatz fahren. Ein älterer Mann stieg aus einem hellfarbenen Toyota Camry aus und begann in seiner Tasche nach dem Zimmerschlüssel zu suchen. Gerade als er zu seinem Zimmer im Erdgeschoss kam, sah ich eine schnelle Bewegung im Dunkeln in meinem peripheren Sichtfeld. Plötzlich näherten sich diese beiden Personen, ein Mann und eine Frau, schnell dem älteren Mann und öffneten seine Tür. Nach einer kurzen, kontrollierten Konfrontation verschwand das Trio im Motelzimmer. Ich werde nicht behaupten, dass ich ein situatives Gespür wie Jack Reacher habe, aber etwas an der Interaktion schien mir extrem seltsam. Einerseits hätte das junge Paar stundenlang auf den älteren Mann gewartet und wäre wütend geworden, als er endlich auftauchte, um sie ins Motelzimmer zu lassen. Andererseits war etwas Verdächtiges an der Art, wie das junge Paar so schnell auf den älteren Mann zuging, wie er erschrak, als er sich umdrehte, um sie anzusehen, und wie sie ihn sanft ins Zimmer schoben, zuerst eintraten und dann die Tür hinter sich schlossen. Ich hatte gerade die letzten Züge meiner Zigarette genommen, also drückte ich sie aus, ging zurück ins Zimmer, um sie in die Toilette zu werfen, holte mein Handy und ging wieder auf den Balkon. Ich wollte nicht sofort die Polizei anrufen. Ich meine, ich war mir nicht ganz sicher, was ich gesehen hatte. Ich hätte mich wie ein Idiot gefühlt, wenn die Polizei aufgetaucht wäre und die Tür des Motelzimmers aufgebrochen hätte, nur um herauszufinden, dass das Mädchen des jungen Paares dringend auf die Toilette musste. Trotzdem war ich bereit, 911 anzurufen, wenn ich noch etwas sah, also blieb ich auf dem Balkon und beobachtete weiter das Motelzimmer, in das die drei Personen gegangen waren. Dann, eine Sekunde später, kam mir eine Idee. Ich könnte zur Rezeption gehen, die Situation vage erklären und höflich fragen, wie viele Personen in diesem Zimmer registriert waren. Aber selbst wenn sie sagten, dass nur eine Person dort war, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Motel keine Gästepolitik hatte. Und in diesem Moment bekam ich wieder das beklemmende Gefühl, dass ich übertrieb, was ich gesehen hatte, und mich in etwas einmischte, was mich nichts anging. Mit diesem Gedanken beschloss ich, die Idee, an der Rezeption nachzufragen, fallen zu lassen und einfach zurück in mein Zimmer zu gehen und zu versuchen zu schlafen. Dann, genau in dem Moment, als ich mich umdrehte, hörte ich zwei laute, aber gedämpfte Schläge, die offensichtlich aus einem der Zimmer auf der anderen Seite des Parkplatzes kamen. Ich bin mit Waffen aufgewachsen und wusste sofort, was ich gehört hatte. Also war meine erste Reaktion, mich hinter einer der Betonsäulen zu verstecken, die den oberen Balkon stützten, und 911 anzurufen, um Schüsse zu melden. Aber gerade als ich mich hinter der Säule versteckte und meinen Kopf herausstreckte, um den Parkplatz weiter im Blick zu haben, hatte ich keine Zeit, den Anruf bei 911 abzuschließen, bevor die Tür des Zimmers, in dem die drei Personen waren, aufgerissen wurde. Die erste Person, die herauskam, war der männliche Teil des jungen Paares und er schien ein wenig zu hinken, schaffte es aber trotzdem, den ganzen Parkplatz zu überqueren, bevor der weibliche Teil herauskam. Sie fiel auf ihr Gesicht, als sie durch die gleiche Tür herauskam, durch die ihr Partner gerade gerannt war, aber sie stand auf und begann ein wenig zu rennen, bevor der ältere Mann, den ich zuerst gesehen hatte, aus dem Motel kam und auf sie schoss. Ich versteckte mich wieder hinter der Säule, versuchte mich so klein wie möglich zu machen und verbrachte zu viel Zeit damit, mein Handy zu entsperren, weil meine Hände in diesem Moment furchtbar zitterten. Bevor ich den Anruf tätigen und das Handy an mein Ohr halten konnte, hörte ich zwei Dinge in schneller Folge. Das erste war die Stimme der Frau, die ich annahm, dass sie verletzt war. Sie schrie: "Bitte töte mich nicht! Ich bin schwanger!" Sie versuchte noch etwas zu sagen, wurde aber von der zweiten Sache unterbrochen, die ich hörte. Und das war der Schuss, der sie tötete. Es war wahrscheinlich das lauteste Geräusch, das ich je gehört hatte. Nicht, weil es ein großkalibriger Schuss aus 30 oder 40 Metern Entfernung war, sondern weil das, was sie vorher gesagt hatte, es so schockierend machte. Der ältere Mann hörte sie das sagen und zögerte nicht einmal. Ich nehme an, es hätte eine Lüge sein können, um das Mitgefühl von jemandem zu gewinnen, der dachte, dass er so harmlos wie ein alter Mann war. Aber dass er ohne zu zögern so schoss, war wirklich erschreckend. Es war nicht so, dass er ihr nicht glaubte. Er hielt nicht einmal an, um sie zu fragen oder zu sagen, dass sie nicht schwanger aussah. Ich weiß, dass einige Frauen bis weit ins dritte Trimester keine körperlichen Anzeichen zeigen, aber mein Punkt bleibt. Es war, als ob er glaubte, was sie sagte, aber es war ihm einfach egal. Ich zitterte immer noch vor dem, was ich gerade miterlebt hatte, als ich merkte, dass ich immer noch nicht 911 angerufen hatte. Die Nummer schwebte immer noch auf meinem Bildschirm, aber ich wollte auch nicht, dass der Mann mich hört, wie ich ihn der Polizei meldete, falls er beschloss, heraufzukommen und alle Zeugen zu beseitigen. Also wählte ich die Nummer, rannte zurück in mein Zimmer und kroch gerade noch rechtzeitig unter das Bett, um den 911-Operator zum zweiten Mal sagen zu hören: 911, was ist Ihr Notfall? Es ist wahr, was Sie darüber sagen, wie die Zeit in solchen Situationen langsamer zu vergehen scheint. Ich meisterte den 911. Anruf, blieb mit dem Operator in der Leitung, aber während ich darauf wartete, dass die Polizei eintraf, sah ich buchstäblich die Minuten schleichen. Ich war besorgt, dass es zu einem Schusswechsel kommen könnte und wusste nicht genau, wie der Mann endete, aber er muss sich friedlich ergeben haben, weil ich sah, wie er zum Polizeiauto ging und völlig still und kooperativ war. Dann machte ich den Fehler, den Körper der Frau anzusehen, die er erschossen hatte. Er hatte ihr genau ins Gesicht geschossen, zwischen die Augen. Wahrscheinlich, weil nur noch ein großes Loch dort war, wo der größte Teil ihres Gesichts und ihres Kopfes sein sollte. Und ihr Kopf war in einem Winkel, wahrscheinlich weil kein hinterer Teil des Schädels mehr übrig war, um ihn zu stützen. Es sah wirklich nicht echt aus. Es sah aus wie ein Filmrequisit. Ich weiß nicht, ob es wirklich so aussah, oder ob es die Art war, wie mein Gehirn versuchte, sich von dem, was ich sah, zu distanzieren, aber es war, als ob es nicht echt aussah. Bis die Sanitäter kamen und ihren Körper mit einem weißen Laken bedeckten. Das macht man nicht mit Filmrequisiten, nicht wenn keine Kameras in der Nähe sind. Es ist fast 15 Jahre her, seit ich diese Frau ermordet gesehen habe. Und ja, ich nenne es Mord, weil ich zwar fest an den zweiten Verfassungszusatz und das Recht einer Person auf Selbstverteidigung glaube, aber was passiert ist, war keine Selbstverteidigung. Vielleicht hat der erste Schuss den männlichen Begleiter und das junge Paar erschreckt, aber sie über den Parkplatz zu verfolgen, während sie floh und sie keine Bedrohung mehr für ihn darstellte, ist aus meiner Sicht Mord. Dann die Bitten des Mädchens völlig zu ignorieren, ohne auch nur zu zögern, bevor man sie hinrichtet. Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben etwas so Kaltblütiges erleben werde. Und wenn doch, wird es ein riesiger Segen sein. Während einer Autoreise fuhr ich durch Ohio. Es war ungefähr die Zeit, in der ich am Steuer müde wurde. Also hielt ich in einer kleinen Stadt namens Xenia an. Ich suchte nach einem Hotel oder Motel und fand einen Ort namens Xenia Country Inn. Es schien ein wenig heruntergekommen, aber ehrlich gesagt hatte die ganze Stadt diesen Eindruck. Außerdem brauchte ich nur einen Ort, um eine Nacht zu schlafen. Nichts Luxuriöses. Also parkte ich auf dem Parkplatz und ging in das kleine Empfangsbüro, das sich in der vorderen Ecke eines der beiden Motelgebäude befand. Dort saß ein älterer Mann und las die Zeitung. Es war heiß und ein lautes Summen kam von einem Tischventilator. Ich bat um ein Zimmer und der Mann schaute schließlich von seiner Zeitung auf, ohne mich zu begrüßen, und sagte: 65. Ich nahm an, er meinte $65 für das Zimmer, also gab ich ihm meine Kreditkarte. Ich fragte, ob ich ein Zimmer in der Ecke bekommen könnte, und er antwortete einfach: nein. Der Kundenservice war eindeutig nicht im Preis inbegriffen. Der Mann gab mir einen altmodischen Schlüssel mit einem Schlüsselanhänger ohne Details. Dieser Ort verwendete immer noch keine Zugangskarten. Ich ging über den Parkplatz zu meinem Zimmer. Die Tür war schwer zu öffnen. Ich musste den Schlüssel ein wenig bewegen, damit er sich schließlich drehte. Bevor ich eintrat, schaute ich mich auf dem Parkplatz um. Es waren nur zwei andere Autos geparkt. Es war eine Geisterstadt. Ich betrat das Zimmer und es roch nach einer Mischung aus Baumwolle und Erbrochenem. Ich fragte mich, ob ich zurückgehen und ein anderes Zimmer verlangen sollte, aber mir wurde klar, dass, nach dem Aussehen des Ortes zu urteilen, wahrscheinlich alle Zimmer gleich rochen. Das Zimmer war klein und hatte einen schmutzigen, abgenutzten blauen Teppich, ein Sofa, einen Couchtisch und ein Bett. Ich schloss die Tür und versuchte, sie zu sichern, hatte aber mehr Probleme als beim Öffnen. Nach etwa 30 Sekunden Herumfummeln und fast einem geplatzten Blutgefäß hatte ich das Gefühl, dass ich sie vielleicht kaputt gemacht hatte. Aber als ich versuchte, die Tür zu öffnen, ging sie nicht auf. Also, obwohl die Tür nicht vollständig geschlossen war, war das, solange sie sich nicht öffnete, das Einzige, was zählte, nahm ich an. Ich legte mich auf das Bett und hörte alle alten Federn unter meinem Gewicht quietschen. Ich versuchte, den Fernseher einzuschalten, aber natürlich funktionierte die Fernbedienung nicht. Also legte ich mich auf die Decke und versuchte zu schlafen. Dann passierte es. Ich sprang fast aus dem Bett, als ich ein lautes Klopfen am Fenster hörte. Ich schaute hin und draußen stand ein Mann, der sprach, als ob er verletzt wäre und Hilfe bräuchte. Er sagte: "Hey, bitte, lass mich rein. Ich bin verletzt. Ich brauche Hilfe." Er hatte mich definitiv im Bett gesehen. Ich schrie ihm zu, er solle zur Rezeption gehen, aber er hörte nicht auf. Es gab keine Möglichkeit, dass ich diese Tür öffnete. Ich hatte das Gefühl, dass er schauspielerte und dass es eine Falle war. Nachdem ich ihn lange genug ignoriert hatte, ging er. Ich stellte sicher, dass er nicht mehr da war. Mir war nicht klar, wie unsicher dieses Gebiet war. Ich stand auf, um das Türschloss zu überprüfen und sicherzustellen, dass es sich nicht öffnete. Ich zog ein paar Mal an der Tür und sie gab nicht nach. Dann schloss ich die Vorhänge der beiden Fenster, damit er mich nicht wieder ansehen konnte. Das hat mich ein wenig aufgewühlt, aber die Nerven beruhigten sich nach einer halben Stunde und ich konnte halbwegs schlafen. Ich begann, einen seltsamen Traum zu haben, indem ich in einem geschlossenen Supermarkt war und vor dem Manager floh, der mich verfolgte. Irgendwann im Traum begannen Klickgeräusche die Szene zu dominieren, bis sich mein Traum völlig veränderte, um diese Geräusche einzubeziehen. Und dann wachte ich auf. Das Zimmer war aus irgendeinem Grund kalt. Ich schaute nach unten und stellte fest, dass die Decke weg war. Ich setzte mich auf, um mich wieder zuzudecken, aber dann sah ich am Fußende des Bettes eine große Gestalt, die über mir schwebte. Bevor ich schreien konnte, machte er "Schh" und sagte mir, ich solle mich nicht bewegen. Er sagte, er würde mir nicht wehtun, wenn ich keine Bewegung oder kein Geräusch machte. Dann fragte er mich, wo meine Brieftasche sei. Ich sagte ihm, sie sei in der Hosentasche meiner Jeans auf dem Boden. Alles, was ich sah, war diese Gestalt, die bedrohlich über mir schwebte, sich vom Fußende des Bettes zu meinen Jeans auf dem Boden bewegte. Ich hörte, wie er mit den Jeans herumfummelte, in der Tasche suchte, bis er sie fand. Dann fragte er, was ich sonst noch dabei hätte. Ich sagte ihm, ich sei nur auf einer Autoreise. Daraufhin sagte er kein weiteres Wort und ging. Ich rannte sofort zur Tür, um sie wieder zu schließen, sobald er weg war, und hatte die gleichen Probleme wie zuvor. Ich rief die Polizei, aber sie waren nicht sehr hilfreich. Wir gingen zum Mann an der Rezeption, der die Sicherheitsaufnahmen überprüfte. Der Mann, der ins Zimmer gekommen war, trug jedoch eine Maske und einen Hut, die alle seine Gesichtszüge verbargen. Ich bekam eine Rückerstattung und ging. Gott sei Dank hatte ich nicht viel Bargeld in meiner Brieftasche. Ich sperrte alle meine Karten und schlief in meinem Auto. Ich habe die Lektion gelernt: Nie in einem heruntergekommenen Motel anhalten. Ich bin eine 32-jährige Frau mit einer Vergangenheit, die so verworren ist wie die kurvigen Landstraßen von Maine, wo ich gelandet bin. Das Leben war nicht freundlich zu mir gewesen und meine Entscheidungen waren nicht immer die besten gewesen. Nach einer Reihe von Sackgassenjobs und einer gescheiterten Ehe fand ich mich in dieser Gegend des Landes wieder, auf der Suche nach einem Neuanfang. Die malerischen, etwas abgelegenen Städte hier hatten eine Art, dich entweder zu heilen oder dich vollständig zu verschlingen. Ich war entschlossen, in die erste Kategorie zu fallen. Ich bekam einen Job in einem kleinen Motel, einem Ort, der bessere Tage gesehen zu haben schien, so wie ich selbst. Es wurde von einem grummeligen Mann mittleren Alters namens Hank geführt, der nicht so viele Fragen über meine Vergangenheit stellte. Das Motel war selten voll, es bediente eher einsame Reisende und gelegentlich Einheimische, die eine Nacht außerhalb ihres Zuhauses suchten. Es war nicht viel, aber es reichte, um unauffällig zu bleiben und meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die Arbeit war einfach. Gäste ein- und auschecken, sicherstellen, dass die Zimmer sauber waren und die Rezeption verwalten, was hauptsächlich darin bestand, alte Zeitschriften zu lesen und auf die Uhr zu schauen. Ich lebte in einem kleinen Zimmer im hinteren Teil des Motels, das Hank mir kostenlos als Teil meiner Anstellung überließ. Es war nicht luxuriös, aber mehr, als ich seit langem hatte. An einem späten Herbstabend, ein paar Wochen vor Halloween, nahmen die Dinge eine unerwartete Wendung. Draußen braute sich ein Sturm zusammen, die Art, bei der man froh ist, drinnen zu sein. Das Motel war in dieser Nacht besonders ruhig, mit nur wenigen eingecheckten Gästen. Ich bereitete mich auf eine lange Nacht des Lesens vor, als die Glocke an der Rezeption läutete. Dort stand ein Mann, durchnässt vom Regen. Er sah abgekämpft und unruhig aus. Er bat um ein Zimmer für die Nacht. Nichts Ungewöhnliches daran, aber etwas an seinem Verhalten machte mich nervös. Er zahlte bar, vermied Augenkontakt und bat um ein Zimmer am Ende des Motels. Ich gab ihm Zimmer 7, das letzte Zimmer im Flur, und übergab ihm den Schlüssel. Die Nacht verging und der Sturm verstärkte sich. Der Wind heulte wie ein Chor verlorener Seelen und der Regen prasselte unerbittlich gegen die Fenster. Gegen Mitternacht, als ich selbst im Begriff war, mich zurückzuziehen, hörte ich ein Geräusch, das nicht zum Sturm gehörte. Es war ein gedämpfter Schrei, der aus Zimmer 7 kam. Mein Herz raste, als ich mich dem Zimmer näherte, mein Geist überschwemmt von Möglichkeiten. Ich klopfte zaghaft an die Tür und rief den Gast an, aber es gab keine Antwort. Im Notfall griff ich nach dem Hauptschlüssel und öffnete die Tür langsam. Durch den Spalt sah ich nichts. Das Zimmer war völlig dunkel und ich konnte niemanden sehen. Ich rief noch einmal: »Sir, geht es Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe?« Ich hörte nichts außer Stille und dem tobenden Sturm draußen. Ich öffnete die Tür und trat ein. Das Bett war unberührt und das einzige Zeichen, dass jemand dort gewesen war, war der nasse Boden vom Regenwasser, das der Mann mitgebracht hatte. Ich durchsuchte das Motel und die Umgebung, aber es gab keine Spur von dem Mann. Es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst und nur das Echo dieses Schreis und ein wachsendes Gefühl der Unruhe in meinem Geist zurückgelassen. Am nächsten Tag wischte Hank meine Bedenken beiseite und schlug vor, dass der Mann wahrscheinlich wegen des Sturms gegangen war oder dass ich den Schrei in meinem halbschlafenden Zustand nur eingebildet hatte. Aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass etwas Schreckliches passiert war. Als die Tage vergingen, begann ich das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden, und seltsame Dinge geschahen im Motel. Eines Abends, als ich die Rezeption schloss, flackerten die Lichter im Flur unregelmäßig, obwohl das Wetter ruhig war und es keinen logischen Grund dafür gab. Ein anderes Mal fand ich die Tür zu Zimmer 7 morgens angelehnt vor, obwohl ich mich deutlich daran erinnerte, sie in der Nacht zuvor abgeschlossen zu haben. Ich versuchte, mich davon zu überzeugen, dass es nur der Stress und die Isolation waren, die mich beeinflussten, aber tief im Inneren wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Trotz Hanks unbekümmerter Haltung konnte ich meine Unruhe nicht abschütteln. Meine Nächte an der Rezeption wurden zu Momenten der Wachsamkeit, bei denen mich jeder Schatten und jedes Geräusch zusammenzucken ließ. Dann, als der Herbst fortschritt und die Bäume ihre Blätter verloren, kam ein weiterer beunruhigender Gast. Es war ein regnerischer Abend, ähnlich wie in der Nacht des ersten Vorfalls. Eine Frau, die erschöpft und besorgt aussah, checkte ein. Sie bat ausdrücklich um Zimmer 7, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Ich sah, wie ihre Augen nervös umherwanderten. Diese Bitte ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen, aber ich willigte ein und übergab ihr den Schlüssel mit zitternder Hand. Als die Nacht das Motel einhüllte, fand ich mich dabei wieder, angespannt auf jedes Geräusch zu lauschen, das aus Zimmer 7 kommen könnte. Die Stunden vergingen langsam, erfüllt von einer drückenden Stille. Dann wiederum, kurz nach Mitternacht, wurde die Stille von einem Schrei durchbrochen. Er kam wieder aus Zimmer 7. Mit klopfendem Herzen eilte ich zum Zimmer. Die Tür stand bereits offen und schwankte sanft. Ich schob sie auf, halb erwartend ein weiteres leeres Zimmer zu finden, aber diesmal war die Frau da, saß auf dem Bett, das Gesicht in ihren Händen vergraben und schluchzte unkontrolliert. Als ich vorsichtig in Zimmer 7 eintrat, fand ich die Frau in einer Ecke zusammengekauert, ihr Körper zitterte und ihre Augen waren weit vor Angst aufgerissen. Zuerst war sie zusammenhanglos, ihre Worte von Schluchzen und schnellen, ängstlichen Blicken um den Raum herum erstickt. Allmählich, als sie sich beruhigte, malten ihre fragmentarischen Sätze ein verstörendes Bild. Obwohl sie es vermied, ins Detail zu gehen, sagte sie, dass sie, als sie das Zimmer betrat, ein beunruhigendes Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Sie begann auch Dinge zu hören, als ob jemand mit ihr im Zimmer wäre. Bevor ich mehr aus ihr herausbekommen konnte, bestand sie darauf, das Motel sofort zu verlassen und behauptete, dass es undenkbar wäre, länger zu bleiben. Ihre Dringlichkeit erschreckte mich und ich fand mich dabei ebenfalls nervös, im Zimmer umherzublicken. Ich half ihr, ihre Sachen zusammenzupacken, während sie schnell das Motel verließ. Ihr Auto verschwand in der regnerischen Nacht. Ich blieb mit einem immer tieferen Gefühl der Unruhe zurück. Was auch immer in Zimmer 7 passiert war, es hatte diese Frau verstört. Doch das Geheimnis, was es genau war, blieb ein Rätsel. Ich versuchte, die Vergangenheit des Motels zu erforschen, durchforstete lokale Nachrichtenarchive und Online-Foren. Anscheinend gab es einige Gerüchte, beunruhigende Geschichten, die Leute in den Bewertungen über das Motel schrieben. Ehemalige Gäste sprachen davon, sich beobachtet zu fühlen, seltsame Geräusche in der Nacht zu hören, aber es gab nichts Konkretes, nichts, was erklären könnte, was in Zimmer 7 vor sich ging. Ich begann sogar, ein Tagebuch zu führen, in dem ich alles Ungewöhnliche dokumentierte, was im Motel geschah, besonders alles, was mit diesem Zimmer zu tun hatte. Eines Nachts beschloss ich, selbst in Zimmer 7 zu übernachten. Nennt mich verrückt. Das Zimmer war besonders kalt und als die Nacht fortschritt, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. Aber es passierte nichts. Keine Schreie, keine mysteriösen Verschwinden, nur ein wachsendes Gefühl der Paranoia. Vielleicht sollte ich mich glücklich schätzen. Als ich bei Sonnenaufgang das Zimmer verließ, fühlte ich mich verwirrter denn je. War alles nur in meinem Kopf? Waren die Vorfälle mit den Gästen nur Zufälle, die durch meine eigenen Ängste verstärkt wurden? Oder gab es wirklich etwas Unheimliches in Zimmer 7, etwas, das jenseits des Verständnisses lauerte? Am Ende verließ ich das Motel und ließ das Geheimnis dieses Zimmers ungelöst. Ich machte mit meinem Leben weiter, aber die Erinnerungen an diese Ereignisse blieben bestehen. Hin und wieder frage ich mich danach, und ich kann nicht anders, als zu denken, dass es vielleicht besser ist, es nicht zu wissen.